Im Schoß der Erde. Fuchs hatte recht. Die Höhle, zu der Valiant Jacob führte, roch nach Tod, und man brauchte nicht die feine Nase einer Füchsin, um ihn zu wittern. Ein Blick, und Jacob wusste, wer darin hauste. Der Boden war übersät mit Knochen. Menschenfresser lebten zwischen den Resten ihrer Mahlzeiten, und ihr Name täuschte. Sie fraßen sich auch an Gäul- und Zwergenfleisch satt. Zwischen den Knochen lagen die Dinge, die die Opfer sichtbar machten. Eine Taschenuhr, der zerfetzte Ärmel eines Kleides, ein Kinderschuh, bestürzend klein, ein Notizbuch mit getrocknetem Blut auf den Seiten. Für einen Moment wollte Jacob umdrehen, um Clara zu warnen, doch der Zwerg zog ihn weiter.
»Keine Sorge«, zischte Valiant ihm zu. »Die Gäul haben alle Menschenfresser in dieser Gegend längst erschlagen, aber den Tunnel haben sie zum Glück nicht gefunden.«
Der Spalt in der Höhlenwand, durch den er verschwand, war für einen Zwerg mehr als weit genug, aber Jacob musste sich hindurchzwängen. Der Tunnel dahinter war so niedrig, dass er auf den ersten Metern kaum aufrecht gehen konnte und führte schon bald tückisch steil in die Tiefe. Jacob fiel in dem engen Gang das Atmen schwer, und er war sehr erleichtert, als sie endlich auf eine der unterirdischen Straßen stießen, die die Festungen der Gäul miteinander verbanden. Sie war breit wie eine Menschenstraße und mit phosphoreszierenden Steinen gepflastert, die im Schein der Taschenlampe ein mattes Licht abgaben. Jacob glaubte, in der Ferne Maschinen zu hören und ein Summen wie von Wespen über einer Wiese voll Fallobst. »Was ist das?« fragte er den Zwerg mit gesenkter Stimme.
»Insekten, die die Abwässer der Gäul klären. Ihre Städte riechen wesentlich besser als unsere.«
Valiant zog einen Stift aus der Jacke.
»Bück dich. Zeit für dein Sklavenzeichen. P für Prusan«, raunte er, während er Jacob den Gäulbuchstaben auf die Stirn malte. »Das ist der Name deines Besitzers, falls man dich fragt. Prusan ist ein Händler, mit dem ich Geschäfte mache. Allerdings sind seine Sklaven wesentlich sauberer als du und tragen ganz bestimmt keinen Waffengürtel. Du solltest ihn besser mir geben.«
»Nein, danke«, raunte Jacob und knöpfte den Mantel über dem Gürtel zu. »Falls sie mich anhalten, will ich mich bestimmt nicht auf dich verlassen müssen.« Die nächste Straße, auf die sie stießen, war so breit wie die Alleen der kaiserlichen Hauptstadt. Aber diese wurde nicht von Bäumen, sondern von Felswänden gesäumt. Und als Valiant den Strahl der Taschenlampe an ihnen entlang wandern ließ, schälten sich Gesichter aus der Dunkelheit. Jacob hatte es immer für ein Märchen gehalten, dass die Gäul ihre Helden ehrten, indem sie die Mauern ihrer Festungen aus ihren Köpfen bauten. Aber offenbar hatte die Geschichte, wie alle Märchen, einen dunklen und sehr wahren Kern. Hunderte von Toten starrten auf sie herab. Tausende. Kopf an Kopf wie groteske Steine. Die Gesichter blieben, wie bei allen Gäul, im Tod unverändert. Nur die erloschenen Augen waren durch Goldtopas ersetzt worden. Valiant blieb nicht lange auf der Allee der Toten. Stattdessen nahm er Tunnel, die sich schmal wie Bergstraßen abwärts wanden, tiefer und tiefer unter die Erde. Jacob sah immer öfter Licht am Ende eines Seitentunnels oder spürte den Lärm von Motoren wie ein Vibrieren auf der Haut. Ein paar Mal hallte ihnen das Geräusch von Hufschlag oder Wagenrädern entgegen, aber zum Glück taten sich entlang der Straßen immer wieder lichtlose Höhlen auf, wo sie sich in einem Dickicht von Stalagmiten oder hinter Vorhängen aus Tropfstein verstecken konnten. Das Tropfen des Wassers war überall zu hören, stetig und unentrinnbar. Und um sie herum verbargen sich die Wunder, die es in Jahrtausenden geformt hatte, in der Dunkelheit. Kalkweiße Kaskaden aus Stein, die wie gefrorenes Wasser von den Wänden schäumten. Wälder aus Sandsteinnadeln, die über ihnen von den Decken hingen, und Blumen aus Kristall, die in der Finsternis blühten. In vielen Höhlen war kaum eine Spur von den Gäul zu entdecken, außer einem geraden Pfad, der durch das Steindickicht führte, oder ein paar Tunneln, die sich quadratisch in einer Felswand öffneten. Andere zeigten Steinfassaden und Mosaiken, die aus älteren Zeiten zu stammen schienen. Ruinen zwischen den Säulen, die der Stein hatte wachsen lassen. Es schien Jacob, als wären sie schon Tage durch diese unterirdische Welt geirrt, als sich vor ihnen eine Höhle öffnete, auf deren Grund ein See schimmerte. An den Wänden wuchsen Pflanzen, die keine Sonne brauchten, und über das Wasser spannte sich eine endlose Brücke, die kaum mehr als ein mit Eisen verstärkter Felsbogen war. Jeder Schritt darauf hallte verräterisch laut durch die weite Höhle und scheuchte Schwärme von Fledermäusen auf, die von der Decke hingen. Sie hatten die Brücke erst zur Hälfte überquert, als Valiant so abrupt stehen blieb, dass Jacob in ihn hineinstolperte. Der Tote, dessen Körper ihnen den Weg versperrte, war kein Goyle, sondern ein Mensch. Auf seine Stirn war das Zeichen des Königs tätowiert und an Brust und Kehle klafften Bisswunden.
»Einer der Kriegsgefangenen, die sie als Sklaven nutzen!«
Valiant starrte besorgt hinauf zur Höhlendecke. Jacob zog die Pistole.
»Was hat ihn getötet?«
Der Zwerg leuchtete mit der Taschenlampe zwischen die Stalaktiten, die über ihnen von der Decke hingen.
»Die Wächter«, raunte er. »Sie züchten sie als Wachhunde für die äußeren Tunnel und Straßen. Sie regen sich nur, wenn sie etwas anderes als Goyle wittern. Aber auf dieser Route hatte ich noch nie Ärger mit ihnen. Warte!«
Valiant ließ einen unterdrückten Fluch hören, als der Strahl der Taschenlampe eine Reihe beunruhigend großer Löcher zwischen den Stalaktiten fand. Ein Zwitschern hallte durch die Stille, scharf wie ein Warnruf.
»Renn!«
Der Zwerg sprang über den Toten und zerrte Jacob mit sich. Die Luft war plötzlich erfüllt vom Flattern ledriger Flügel. Die Wächter der Goyle stießen wie Raubvögel zwischen den Stalaktiten hervor. Bleiche, menschenähnliche Kreaturen mit Flügeln, die in scharfen Klauen endeten. Ihre Augen waren milchig weiß wie die von Blinden, doch offenbar wiesen ihre Ohren ihnen zuverlässig den Weg. Jacob tötete zwei im Flug und Valiant erschoss einen, der sich mit den Flügeln in Jacobs Rücken krallte, aber über ihnen krochen schon drei weitere aus den Löchern. Der eine versuchte, Jacob die Pistole zu entreißen. Er stieß ihm den Ellbogen in das blasse Gesicht und hieb ihm mit dem Säbel einen Flügel ab. Das Geschöpf schrie so schrill auf, dass Jacob fürchtete, es würde Dutzende von ihnen herbeirufen, doch zu ihrem Glück schien nicht jedes der Löcher bewohnt. Die Wächter waren plumpe Angreifer, aber am Ende der Brücke gelang es einem von ihnen, den Zwerg zu Boden zu reißen. Er bleckte die Zähne schon nach Valiants Kehle, als Jacob ihm den Säbel zwischen die Flügel stieß. Sein Gesicht glich aus der Nähe dem eines menschlichen Embryos. Selbst der Körper hatte etwas Kindliches, und Jacob wurde so übel, als hätte er noch nie getötet. Sie retteten sich mit zerbissenen Schultern und Armen in den nächsten Tunnel, aber keine der Wunden war allzu tief und Valiant war zu aufgebracht, um sich über das Jod zu wundern, das Jacob ihm auf die Bisse träufelte.
»Ich hoffe, dieser Goldbaum trägt viele Jahre«, knurrte er, während Jacob ihm die Hand verband. »Oder du hast jetzt schon Schulden bei mir.«
Draußen kreisten immer noch zwei Wächter über der Brücke. Sie flogen ihnen nicht nach, aber der Kampf mit ihnen war so anstrengend gewesen, dass Jacob das Atmen nur noch schwerer fiel, und die dunklen Straßen wollten einfach nicht enden. Er fragte sich gerade erschöpft, ob der Zwerg am Ende doch wieder ein schmutziges Spiel spielte, als der Tunnel vor ihnen eine Biegung machte und sich am Ende abrupt in Licht auflöste.
»Da ist es«, raunte Valiant ihm zu. »Das Nest der Bestien oder die Höhle der Löwen, je nachdem, auf wessen Seite du stehst.«
Die Höhle, in deren Felswand der Tunnel sich öffnete, hatte so gewaltige Ausmaße, dass Jacob nicht erkennen konnte, wo sie endete. Unzählige Lampen verbreiteten das spärliche Licht, das Goyle-Augen behagte, aber sie schienen von Elektrizität statt von Gas betrieben und beleuchteten eine Stadt, die aussah, als hätte der Stein selbst sie hervorgebracht. Häuser, Türme und Paläste wuchsen vom Boden der Höhle und an ihren Wänden hinauf wie die Waben eines Wespennestes, und Dutzende eiserner Brücken spannten sich über das Häusermeer, als sei es ein leichtes, Eisen durch die Luft zu bauen. Ihre Pfeiler wuchsen wie Bäume zwischen den Dächern empor, und einige wurden wie mittelalterliche Brücken in der anderen Welt von Häusern gesäumt, schwebende Gassen unter einem Himmel aus Sandstein. Sie glichen dem eisernen Netz einer Spinne, aber Jacobs Blick wanderte höher, hinauf zu der Höhlendecke, von der drei gigantische Stalaktiten hingen. Der größte war gespickt mit Türmen aus Kristall, die wie Speere nach unten wiesen, und seine Mauern leuchteten, als wären sie mit dem Mondlicht der oberen Welt getränkt. »Ist das der Palast?« raunte Jacob dem Zwerg zu.
»Kein Wunder, dass Sie nicht allzu beeindruckt von unseren Bauten sind.
Und wann haben Sie diese Brücken gebaut?«
»Was weiß ich«, gab Valiant mit gesenkter Stimme zurück. »Goyle-Geschichte wird an Zwergenschulen nicht gelehrt. Der Palast ist angeblich mehr als 700 Jahre alt. Aber ihr König plant eine modernere Version, weil er ihn zu altmodisch findet. Die zwei Stalaktiten daneben sind Militärbaracken und Gefängnisse.
Der Zwerg grinste Jacob verschlagen zu.
Willst du, dass ich für dich herausfinde, in welchem dein Bruder steckt? Deine Goldtaler machen sicher auch Geulzungen gesprächig. Aber natürlich kostet das auch extra für mich.
Als Jacob ihm zur Antwort zwei Goldtaler in die Hand drückte, konnte Valiant sich nicht beherrschen. Er reckte sich hoch und schob Jacob die kurzen Finger in die Manteltasche.
Nichts, murmelte er. Gar nichts. Ist es der Mantel? Nein, bei dem anderen hat es auch funktioniert. Wachsen sie dir zwischen den Fingern?
Genau, antwortete Jacob und zog die Hand des Zwergs aus der Tasche, bevor sie sich um das Taschentuch schloss.
Irgendwann komme ich drauf,
knurrte der Zwerg, während er das Gold in seinen samtenen Taschen verschwinden ließ.
Und jetzt, Kopf runter, gesenkter Blick, du bist ein Sklave.
Die Gassen, die das Häusermeer an den Höhlenwänden durchzogen, waren für Menschen noch unzugänglicher als die Straßen von Terpevas. Oft ging es so steil hinauf, dass Jacobs Füße hilflos abrutschten und er Halt an einem Türrahmen oder Fenstersims suchen musste. Valiant dagegen bewegte sich in ihnen fast so zügig wie ein Gäuel. Die Haut der Menschen, denen sie begegneten, war grau vom Mangel an Sonnenlicht und vielen war der Buchstabe ihres Besitzers in die Stirn gebrannt. Sie beachteten Jacob ebenso wenig wie die Gäuel, die ihnen in dem dämmerigen Häuserlabyrinth entgegenkamen. Der Zwerg an seiner Seite schien tatsächlich Erklärung genug, und Valiant genoss es, ihn mit all dem zu beladen, was er in den Geschäften erstand, in denen er verschwand, um etwas über Wills Aufenthaltsort zu erfahren.
»Treffer«, raunte er endlich,
nachdem er Jacob fast eine halbe Stunde vor der Werkstatt eines Juweliers hatte warten lassen.
»Gute und schlechte Nachrichten. Die gute ist, ich habe erfahren, was wir wissen wollen. Der Adjutant des Königs hat einen Gefangenen in die Festung gebracht, nachdem ihn angeblich die dunkle Fee selbst hat suchen lassen. Bestimmt ist das unser Jaspis-Freund, aber noch hat sich nicht herumgesprochen, dass ein Gefangener eine Haut aus Jade hat.«
»Und was ist die schlechte Nachricht?«
»Er ist im Palast in den Quartieren der Fee und in einen tiefen Schlaf gefallen, aus dem ihn keiner wecken kann. Ich nehme an, du weißt, was es damit auf sich hat?«
»Ja.« Jacob blickte hinauf zu dem großen Stalaktiten.
»Vergiss es«, raunte der Zwerg ihm zu. »Dein Bruder könnte sich ebenso gut in Luft aufgelöst haben. Die Zimmer der Fee sind in der äußersten Spitze. Du müsstest dich durch den ganzen Palast kämpfen. Nicht einmal du bist verrückt genug, das zu versuchen.«
Jacob musterte die dunklen Fenster in der schimmernden Steinfassade. »Kannst du eine Audienz bei dem Offizier bekommen, mit dem du handelst?«
»Und dann?«
Valiant schüttelte spöttisch den Kopf.
»Den Sklaven im Palast wird das Zeichen des Königs auf die Stirn gebrannt. Selbst wenn deine brüderliche Liebe groß genug ist, dir das zuzulegen, keinem von ihnen ist erlaubt, die obersten Quartiere zu verlassen.«
»Was ist mit einer der Brücken?«
»Was soll damit sein?«
Zwei von ihnen waren mit dem Palast verbunden. Die eine war eine Eisenbahnbrücke, die in einem Tunnel im obersten Teil verschwand. Die zweite war eine der Häuserbrücken und auf halber Höhe mit dem Stalaktiten verankert. Dort, wo sie auf den Palast traf, war sie unbebaut und gab den Blick frei auf sein onyxschwarzes Tor und eine Phalanx von Wachtposten.
»Der Ausdruck auf deinem Gesicht gefällt mir nicht«, knurrte Valiant.
Jacob beachtete ihn nicht. Er musterte die eisernen Streben, die die Häuserbrücke trugen. Auf die Entfernung sahen sie so aus, als wären sie nachträglich angebracht worden, um eine alte Steinkonstruktion zu stützen. Sie krallten sich wie Metallklauen in die Seite des hängenden Palastes. Jacob suchte Deckung in einem Hauseingang und richtete das Fernglas auf den Stalaktiten.
»Die Fenster sind nicht vergittert«, flüsterte er.
»Warum sollten sie vergittert sein?«, raunte Valiant zurück. »Nur Vögel und Fledermäuse kommen in ihre Nähe, aber offenbar hältst du dich ja für eines von beiden.«
Eine Schar Kinder drängte an der Gasse vorbei. Jacob hatte nie zuvor ein Gäuelkind gesehen, und für einen verrückten Augenblick glaubte er, in einem der Jungen seinen Bruder zu erkennen. Als sie vorbei waren, starrte Valiant immer noch hinauf zu der Brücke.
»Warte«, zischte er, »jetzt weiß ich, was du vorhast. Das ist Selbstmord.«
Jacob schob das Fernrohr zurück in die Manteltasche. »Wenn du den Goldbaum willst, bring mich zu der Brücke.« Er würde Will finden, auch wenn er sein Mädchen geküsst hatte.